Wollen Sie die Tafel oder die Tafel haben? Die hier? Ist egal. Wir waren bei der Darstellung des Entwicklungsprozesses und wie dieser Entwicklungsprozess sich ausgestaltet in unterschiedlichen Weltkulturen. Mit der These, dass die Entwicklungspsychologie dazu in der Lage ist, die psychisch-kognitiven Strukturen von Menschen aller Gesellschaften zu erfassen, wobei unterschiedliche Kulturstände sich auswirken auf den psychologisch-kognitiven Entwicklungsendstand von Individuen. Das heißt, die vier Stadien der kognitiven Entwicklung können daraufhin untersucht werden, zu welchem Ausmaß sie sich in unterschiedlichen Weltkulturen entwickeln. Heißt, höhere Entwicklungsendstände werden sich nicht in allen Weltkulturen ausbilden, nämlich in denen nicht, die man vorindustrielle Gesellschaften nennt. Kommen wir nochmal zu den vier Stadien. Das ist einmal das erste Stadium, das sensomotorische Stadium. Das zweite ist das präoperationale Stadium. Dieses ist innerlich das Stadium, in dem Denken und Vorstellung im eigentlichen Sinne entwickelt werden. Also hier entwickelt sich die Symboltätigkeit, hier entwickeln sich Sprache, Vorstellung, Denken. Jemand, der das präoperationale Stadium etabliert hat, ist im Vollsinne ein Mensch. Das heißt, wenn wir ein Individuum vor uns haben, können wir nicht wissen, zunächst mal nicht wissen, ob er eine Phase durchlaufen hat, die höher ist als das präoperationale Stadium. Das ist zunächst mal nicht ausbachbar. Wenn Sie irgendwo auf dem Fischmarkt Fische kaufen, können Sie nicht wissen, ob das Individuum, das Ihnen die Fische verkauft, ein höheres Stadium hat als dieses. Ja, das heißt, man muss spezifische Testverfahren haben, um festzustellen, ob höher entwickelte Strukturen vorliegen als eben dieses. Und damit hätte man natürlich nicht gerechnet, weil man natürlich gedacht hat, wer über Sprache und Denken verfügt, hat auch alle höheren Strukturen logischen und differenzierten Denkens etabliert. Das ist nicht der Fall. Das weiß man aber erst durch die Entwicklungspsychologie, das haben die Philosophen nicht gewusst oder die Linguisten. Und sie gehen ja bis heute davon aus, das heißt, die Philosophen und Linguisten sind natürlich bis heute nicht weiter. Also die denken, wer Sprache und Denken, Vorstellung hat und verfügt, der hat auch alles Weitere, was man sonst auch noch feststellen kann, inkorporiert. Das ist nicht der Fall. So, jetzt stellen Sie sich vor, wenn in den archaischen Kulturen, wenn in den vorindustriellen Kulturen wir die psychische Entwicklung der Erwachsenen verteilt haben auf diese beiden Phasen, nämlich das präoperationale und das konkretoperationale Stadium. Heißt also, einige haben nur das präoperationale Denken, andere haben das konkretoperationale Denken in einigen Inhaltsbereichen, in einigen Teilbereichen, in anderen aber nicht. Das werden wir feststellen. Während nur Erwachsene in modernen Kulturen dieses hier etwas stärker ausbilden und auch mit erheblichen Unterschieden, dann sehen wir schon, dass es also einen Zusammenhang geben muss zwischen psychisch-kognitiver Entwicklung auf der einen Seite und der Kulturentwicklung auf der anderen Seite. Die Kulturentwicklung macht sich also bemerkbar, indem sie Menschen, die in ihnen aufwachsen, anreizt, anregt, provoziert, sich zu entwickeln. Einfache Gesellschaften tendieren dahingehend, die Individuen nicht anzuregen, anzureizen, sich über diese beiden Stadien hinaus zu entwickeln. Während nur Bildungseinrichtungen, Kultureinrichtungen der höheren Zivilisationen hier Individuen anregen, auch das zu etablieren. Wenn das so ist, womit müssen wir rechnen? Wir müssen rechnen damit, dass wenn Erwachsene in einfachen Kulturen auf diesen beiden Stufen stehen bleiben, diese Phase schneller ablaufen wird. Das heißt, die sensomotorische Phase wird schneller ablaufen, wenn der Entwicklungsendstand von Erwachsenen in diesen Bereichen sein wird. Wenn dieses Stadium etabliert wird bei Individuen, dann wird diese Phase langsamer ablaufen. Warum? Weil das in der ganzen Wirbeltier- und Säugetierentwicklung auch so ist. Je niedriger der Entwicklungsendstand, desto schneller verläuft die sensomotorische Phase. Beste Beispiel ist die Eintagsfliege. Die ist ja am ersten Tag fertig, deswegen heißt sie ja Eintagsfliege. Der Löwe braucht 3 Jahre, bis er ein ausgereiftes Individuum wird. Der Schimpanse braucht 10 Jahre. Ja, der Hund oder das Pferd brauchen auch etwa 3 Jahre. Das heißt, die frühkindliche Entwicklung verläuft desto schneller, desto niedriger der Entwicklungsendstand ist. Wenn der Entwicklungsendstand hoch ist, ein hohes Niveau hat, dann verläuft auch die kindliche Entwicklung länger. Das ist ja der Grund, warum das menschliche Kind hilfloser ist, abhängiger ist, unfertiger ist, unvollkommener ist, wenig kann, im Verhältnis, sagen wir, zu einem Antilopenbaby. Ein Antilopenbaby kann kurz nach der Geburt weglaufen und versuchen, dem Gepard zu entkommen. Das kann ein menschliches Kind nicht. Und warum? Weil der Entwicklungsendstand eines Menschen höher ist als der Entwicklungsendstand einer Antilope. Wenn eine Antilope erwachsen ist, kann sie nicht so viel wie ein Mensch, der erwachsen ist. Und deswegen verläuft die Aufbauphase der Antilope schneller als die Aufbauphase des Menschen. Das nennt man biogenetisches Grundgesetz. Der Homo erectus, das ist das Wesen, das dem Neandertaler vorangegangen ist und das in den letzten 1,5 Millionen Jahren den Hominiden gestellt hat, der unseren Vorfahren vorausgegangen ist, also dem Neandertaler und dem Homo sapiens. Und dieser Homo erectus, der hatte schon nach einem Jahr 3/4 seines Gehirns entwickelt. Nach dem ersten Lebensjahr. Der sah übrigens anders aus als der Neandertaler, nämlich besser. Eher so wie wir, der Homo erectus. Hatte auch durchaus ähnliche Körpergrößen, ähnliche Körpergestalt. Und hatte trotzdem ein ganz anders strukturiertes Gehirn gehabt und der hatte eine einfachere, primitivere Psyche. Und deswegen war der nach einem Jahr schon recht weit entwickelt. Der hatte also keine lange Kindheitsphase, eher die Kindheitsphase eines Primaten. Neandertaler, der war mit 7 Jahren etwa so weit entwickelt wie unsere 14-Jährigen. Der hatte also auch schon eine kürzere Kindheitsphase als wir, aber eine deutlich längere Kindheitsphase als der Erectus. Der war also psychisch weiterentwickelt als der Erectus. Daran kann man sehen, dass dieses biogenetische Grundgesetz, das heißt die Verbindung zwischen der schnelleren kindlichen Entwicklung einerseits in Verbindung steht mit einem niedrigeren geistigen Niveau des Erwachsenen, dass wir dieses biogenetische Grundgesetz eben nicht nur bei den Wirbel- und Säugetieren unterhalb der Ebene der Primaten finden, sondern auch auf der Ebene der Hominiden. Das heißt, dieses Grundgesetz trifft auch noch die menschliche Entwicklung, die Hominidenentwicklung. So kennt der Neandertaler Religion, aber noch nicht der Homo erectus. Das wissen wir also, dass der Neandertaler schon religiöse Vorstellungen hatte. In seinen Beerdigungsriten wird das deutlich. Der Erectus noch nicht. Daran kann man erkennen, dass der Neandertaler geistig höher entwickelt war. Deswegen die langsamere kindliche Entwicklung des Neandertalers gegenüber der schnelleren kindlichen Entwicklung des Erectus. Das heißt, wir sehen in der Sequenz der Hominiden in den letzten 3 Millionen Jahren immer noch das Gesetz der schrittweisen Erhöhung der Intelligenz, die umso höher steht, je weiter die Zeit an die Gegenwart heranreicht. Das heißt, je mehr die Hominidenentwicklung in unsere Sphären hineinreicht, in die Gegenwart hineinreicht, desto stärker wirkt sich diese Strukturtendenz der verlängerten Kindheit aus und also auch der Struktureffekt der höheren Intelligenzentwicklung. Wieder verbreiteten Forschung ist der Homo sapiens geistig weiterentwickelt als der Neandertaler. Das kann man aufgrund der Indizien nachweisen und aufzeigen. Der Neandertaler hatte ein größeres Gehirn als der Rectus, dieser ein größeres als der Australopithecus. Und der Neandertaler hat eine höhere Kulturstufe und er ist intelligenter. Daher dauert seine Kindheitsphase länger. Die Kindheitsphase des Homo sapiens, der vor rund 200.000 Jahren in Afrika entstanden ist, dauert länger als die aller Hominiden vor ihm. Also ein menschliches Kind braucht länger, um sich zu entwickeln, als das Kind eines Neandertalers oder eines Erectus. Daher dauert die Reifung unseres zentralen Nervensystems 2 Jahrzehnte. Daher sind wir intelligenter, daher haben wir eine höhere Kultur. Diese längere Kindheit steht in Verbindung mit einem höheren Entwicklungsendstand, um den zu erreichen, ein längeres Stück der Lebensspanne in die Entwicklung, in die ontogenetische Entwicklung investiert wird. Nun dürfte 99% aller Wissenschaftler, gleich viel ob Biologen oder Sozialwissenschaftlern, vollkommen unbekannt sein, dass dieser Trend zur Verlängerung der Kindheitsphase sich in der Geschichte unserer Art fortgesetzt hat und sich sogar unter unseren Augen auf dem Globus weiter vollzieht. Das heißt, das Gesetz ist immer noch wirksam. Und das weiß fast niemand. Die meisten gehen explizit oder implizit nämlich davon aus, dass sich die biologisch-geistige Ausstattung unserer Art nicht in den letzten 150.000 Jahren, manche andere sagen, nicht in den letzten 50.000 Jahren verändert hat. Da geht der Streit der Gelehrten ja weit auseinander. Die einen sagen, Sprache, höhere Kultur ist erst 50.000 Jahre alt. Andere sagen, ist so alt wie der Homo sapiens, also 200.000 Jahre alt oder 150.000 Jahre alt. Die empirischen Untersuchungen zur Entwicklung der sensomotorischen Phase in heutigen Gesellschaften zeigen, dass diese Annahme einer Konstanz der menschlichen Natur falsch ist. Die Kindheitsphase ist nämlich in vorindustriellen Gesellschaften, also auch in heute noch existierenden vorindustriellen Gesellschaften oder Entwicklungsregionen, kürzer. Die Kindheit verläuft schneller und der Entwicklungsendstand wird eher erreicht und das Entwicklungsendniveau ist entsprechend niedriger. Die sensomotorische Entwicklung in vorindustriellen Gesellschaften verläuft vom ersten Lebenstag an schneller. Primitive Reflexe verschwinden schneller als bei Säuglingen in Industriegesellschaften. Kinder aus vorindustriellen Gesellschaften lernen schneller laufen und sprechen und sie sind in der Regel bis etwa zum 7. Lebensjahr Kindern aus Industriegesellschaften psychomotorisch überlegen, also sowohl physiologisch als auch physisch als auch psychisch überlegen. Ihre Strukturentwicklung bleibt aber, wie wir noch sehen werden, mit dem 9. Lebensjahr stehen. Die qualitative Strukturentwicklung stoppt also um das 9. oder 10. Jahr. Der Jugendliche oder Erwachsene sammelt dann also nur noch Erfahrung und Wissen, aber seine kognitiven Strukturen verändern sich dann nicht mehr. Der Jugendliche in Industriegesellschaften jedoch entwickelt seine kognitiven Strukturen weiter, nämlich bis zum 15., 18. oder 20. Lebensjahr. Seine Entwicklung dauert länger, sie erreicht ein höheres Endniveau und daher dauert seine Kindheitsphase länger. Es ist also vollkommen klar, dass dieses Phänomen der verlängerten Kindheit in den modernen Gesellschaften in den biologischen Kontext der Verlängerung der Kindheitsphase gehört, dass nicht nur die ganze Wirbeltier- und Säugetierentwicklung, sondern auch die evolutionäre Sequenz der Hominiden vom Australopithecus bis zum Neandertaler umgreift und bestimmt. Das bringt die erregende Entdeckung zum Ausdruck, dass der Prozess der Verlängerung der Kindheit und des Ansteigens des Entwicklungsendniveaus und der Intelligenz nicht mit der Entstehung des Homo sapiens abgeschlossen worden ist, wie in der Regel natürlich angenommen wird, sondern sich in der Menschheitsgeschichte fortgesetzt hat und in unserer Gegenwart, unter unseren Augen, sich weiter fortsetzt. Der Humanisationsprozess, das heißt der Transformationsprozess des Geistes, vollzieht sich also in unserer Art weiter fort, ohne dabei, jetzt, das ist natürlich der Punkt, die Gestalt eines Artensterbens oder einer Mutation zu einer neuen Art anzunehmen. Nicht? Also in den früheren Phasen war das ja in der Regel so. Der Erectus ist ausgestorben, der Neandertaler kam. Und so hat sich die Sequenz vollzogen. Der Neandertaler ist ausgestorben, der Homo sapiens kam. So hat sich das vollzogen. In unserer Art setzt sich dieser Prozess aber fort auf der Basis der gleichen Genausstattung. Der Genpool verändert sich dadurch nicht, sondern es ist die Einwirkung der Kultur auf die Psyche. Die Dialektik zwischen Kulturentwicklung und psychischer Entwicklung. Die höhere Kultur wirkt sich auf die Psyche aus und die Psyche strukturiert sich dadurch um. Das Brisante an dieser Entwicklung besteht darin, natürlich, dass diese Transformation sowohl sozialer als auch biologischer Natur ist. Diese Transformation kann weder ausschließlich biologisch noch ausschließlich soziologisch erklärt werden, sondern verlangt, ein Drittes anzunehmen. Natürlich muss eine biologische Komponente vornehmen, wenn auch diese biologische Komponente nichts mit einer Veränderung des Genpools zu tun hat. Sie muss aber eine biologische Komponente haben, da ja die unterschiedliche Entwicklung schon mit dem ersten Lebenstag des Säuglings einsetzt. Denn Säuglinge in Industrieländern zeigen vom ersten Lebenstag an schon das verlängerte Verlaufsmuster. Also kann es keine Folge der Sozialisation sein, keine Folge der Erziehung sein. Wenn sich dieser Unterschied schon am ersten Lebenstag an festmachen lässt, dann kann es ja keine Folge der Erziehung sein, sondern es muss ein Drittes sein zwischen Soziologie und Biologie, sozialen und biologischen Strukturen. Das schnellere Verlaufsmuster in den vorindustriellen Gesellschaften setzt auch schon vom ersten Lebenstag an. Andererseits zeigt sich, dass wenn Landbewohner in eine moderne städtische Umwelt ziehen, schon ihre Kinder, die in der neuen Umgebung geboren werden, eine verlängerte Kindheit haben. Also, nehmen wir mal eine indische Landbewohnerfamilie, die haben noch das schnelle kindliche Verlaufsmuster und den niedrigen Entwicklungsendstand. Die ziehen in eine städtische Umgebung, in eine moderne kulturelle Umwelt. Schon ihre Kinder werden sich nach dem verlängerten Verlaufsmuster entwickeln. Daran kann man erkennen, hier kann eine Mutation nicht vorgelegen haben, ist völlig ausgeschlossen, sondern hier muss also die Kultur sich auf die Psyche so in der Weise auswirken, dass schon in dieser ersten Generation das veränderte Verlaufsmuster sich gestalten kann. Das hat nichts zu tun mit Rassenlehre. Warum? Weil dieser Prozess vollzieht sich in allen Rassen, bei Weißen, bei Schwarzen, bei Indianervölkern, bei australischen Ureinwohnern. Er ist also nicht gebunden an den Genpool von Rassen, sondern konstituiert einfach durch die Verbindung von Kultur und Psyche. Höhere Kultur verändert die psychische Entwicklung im Hinblick auf das Erreichen eines höheren Entwicklungsendstandes, einer langsameren kindlichen, frühkindlichen Entwicklung. Einfache Kulturen wirken auf die Psyche ein in der Form, dass die frühe Kindheit schneller verläuft und niedriger Entwicklungsendstand. Hat also nichts zu tun mit dem Genpool von Rassen. Die Untersuchungen zeigen also ganz eindeutig, dass wenn indische, chinesische, südamerikanische oder nordamerikanische Weiße oder afrikanische Landbewohner in eine moderne Stadt ziehen, schon ihre Kinder sich vom ersten Tag anders, also prolongiert, entwickeln.
Aber wie wird dann die kognitive Entwicklung von Hochbegabten genügend erklärt? Weil die entwickeln sich ja auch wurde dann aber schon in der frühen Phase trotzdem hochentwickelt. Also überschreiten diese Phase ja dann eigentlich ganz schnell. Die bleiben ja dann nicht irgendwann direkt bestehen, die entwickeln sich ja auch weiter.
Also die Überlegenheit im Durchschnitt, die Überlegenheit der Kinder aus Entwicklungsregionen dauert, selbst dann, wenn sie die Schule besuchen, bis zum etwas zum siebten Lebensjahr an. Das heißt also, angenommen, sie werden im sechsten Jahr eingeschult, dann ist ihre Überlegenheit durchaus noch in der dritten Klasse feststellbar und bricht dann aber weg. Das kann man also sehr genau beobachten, dass also beim Erlernen von Schreiben und Lesen haben sie durchaus noch Vorteile in der ersten, zweiten, manchmal auch dritten Klasse, je nachdem. Und dann bleibt ihre Entwicklung aber stehen. Also um das noch genauer zu sagen, wie man sich das vorstellen muss, ein afrikanisches oder indisches Kind, das auf dem Lande geboren ist, kann schon am ersten Lebenstag, wenn man es bäuchlings auf einen Tisch legt, den Kopf anheben und den Kopf völlig frei bewegen. Das kann ein Kind, das in einem Industrieland geboren ist, erst nach Wochen, nach vielen Wochen. Oder primitive, mit anderen Worten, wir leben in einer Industriegesellschaft, wenn man das mal verdichten will oder pointieren will. Wir leben in Industriegesellschaften, weil wir nicht, wenn wir als Säuglinge auf dem Bauch liegen, den Kopf hochheben können und das Kinn frei bewegen können. Da gibt es also eine Korrelation, weil diese schnellere Entwicklung, diese schnellere sensomotorische, psychomotorische Entwicklung des vorindustriellen Kindes ist ja ein Indikator dafür, dass der höhere Entwicklungsendstand nicht erreicht werden wird. Das ist ja der Witz. Ja, und weil die Säuglinge von Industrievölkern gewissermaßen sich langsamer entwickeln und deswegen auch Defizite haben, zunächst Defizite haben gegenüber Kindern aus Entwicklungsregionen, deswegen haben sie die Möglichkeit, höhere Aufbauleistungen zu erreichen. Das heißt also einen höheren Entwicklungsendstand zu erreichen. Und das ist ja genau das biogenetische Grundgesetz, dessen Geltung wir ja in der ganzen Kulturgeschichte, auch in der ganzen Wirbel- und Säugetiergeschichte auch feststellen können.
In der weiteren Phase oder im Erwachsenenalter höher entwickelt sind als die Kinder, die in dieser
Nee, nicht Phase gut. Ja, man kann jetzt natürlich jetzt nicht jeden Rückstand, der in der Kindheit festzustellen ist, als Prognose verstehen für eine bessere Entwicklung im späteren Lebensalter. Das ist schon klar. Das sind dann also andere Strukturen und Gesetzmäßigkeiten, die dann auch noch intervenieren. Aber das Entscheidende ist, dass also zum Beispiel ein Landkind oder ein Kind aus einer Entwicklungsregion lernt viel schneller gehen, laufen, lernt eher sprechen, ist auch motorisch viel stärker. Also ein einjähriges afrikanisches Kind frisst ein europäisches auf. Nicht? Also wenn sie den übers Laufen sehen, sich bewegen sehen, der ist also wesentlich weiterentwickelt, wesentlich stabiler. Ne? Auch geistig weiterentwickelt. Nicht nur von der Muskulatur, nicht nur von den Lauftechniken her, nicht nur von der Sensomotorik her, also nicht nur von der Fähigkeit, mit Gegenständen umzugehen. Im Alter von 3 Jahren können solche Kinder schon einiges auf die Beine stellen, während unsere Kinder oder die Kinder von Industriegesellschaften hier noch zurück sind. Und das ist genau das, was man erwarten würde, ja, wenn man davon ausgeht, dass hier der Entwicklungsendstand von Individuen unterschiedlich ist. Wenn er einmal in diesen Bereichen abstoppt oder in diesen Bereichen abstoppt, muss sich das auswirken, nach allen Erkenntnissen der Biologie, auf den Entwicklungsverlauf der ersten Phase. Und genau das beobachten wir, das will ich ja nur zeigen, dass also die Kultur Einwirkung oder die Einwirkung unterschiedlicher Kulturen auf diese vier Stadien in einer Weise verläuft, die sternförmig auf einen Punkt konvergiert. Exakt. Exakt. Ganz genau. Genauso ist es. Ganz genau so ist es. Das hat eben nichts mit Rassen zu tun, das ist ja der Witz. Also wenn man ein australisches Kind von australischen Ureinwohnern in eine westliche Familie sozialisiert und akkulturiert, entwickelt es sich nach dem westlichen Muster und nicht nach dem Muster der australischen Ureinwohner. Genau das zeigen die empirischen Studien, die seit Jahrzehnten zu dieser Frage durchgeführt wurden. Das ist ja der Witz. Und daran sieht man, es ist nicht eine Rassenfrage, sondern es ist eine Kulturfrage. Aber Kulturfrage heißt eben auch nicht, wie das die Sozialwissenschaften in den letzten 30 Jahren aus rein ideologisch-politischen Gründen im Grunde angenommen haben, dass sich Menschen eben überhaupt nicht unterscheiden würden, sondern das tun sie sehr wohl. Aber diese psychisch-kognitiven Differenzen resultieren aus dem Einwirken unterschiedlicher Kulturen auf das psychische Material. Das ist der Punkt. Und das ist also der große Unterschied zu der Primitivierung der Sozialtheorie in den letzten 30 Jahren einerseits und der große Unterschied zur kulturrelativistischen Forschung und der ganz große Unterschied zur rassistischen Vorstellung. Die empirischen Untersuchungen widerlegen den Rassismus, die empirischen Untersuchungen widerlegen die Vorstellung, dass alle Menschen als Erwachsene gleich sind und die empirischen Untersuchungen widerlegen, dass alle Menschen völlig unterschiedlich sind. Also, dass Kulturen völlig unterschiedlich sind. Sind sie eben nicht. Sondern die Grundlagen der Kulturentwicklung der Menschheit, die Grundlagen der Zivilisationsentwicklung der Menschheit, finden sie genau in diesem Forschungsresultat. Das ist die Grundlage der Kulturentwicklung der Menschheit. Und diese Grundlagen der Kulturentwicklung der Menschheit können wir nicht nur bis in die Hominidenphase zurückverfolgen, sondern wir können sie im Grunde, wenn wir so wollen, zurückverfolgen bis in die Wirbeltier- und Säugetierentwicklung.
Ja. Kann die Kultur doch noch gar keinen Einfluss gehabt haben.
Ja, gut. Ja, deswegen sage ich ja, wir brauchen noch eine Theorie, die beides umfasst, die dieses Phänomen erklärt. Es ist ein Phänomen, das Biologie und Soziologie in einer Art und Weise verbindet, für die wir noch keine Konzepte haben. Es handelt sich aber, kann sich aber dabei nicht um ein rein biologisches Phänomen handeln, denn wenn es sich dabei um ein rein biologisches Phänomen handeln würde, dann wäre ausgeschlossen die Phänomene, die wir gerade besprochen haben, nämlich, dass wenn eine indische Landarbeiterfamilie in eine Stadt zieht, schon sich die erste Generation nach dem prolongierten Verlaufsmuster entwickelt. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass die Kultur sich in einer Weise auf biologische Strukturen auswirkt, für die wir überhaupt noch gar keine Konzepte haben.
Ja, aber wie kommen wir denn darauf, dass die Kultur sich überhaupt auswirkt?
Eben aus diesem Grunde. Wenn eine Landarbeiterfamilie in eine städtische, moderne Kultur zieht, dann entwickeln sich ihre Kinder nach dem prolongierten Verlaufsmuster.
Wenn,
nee, also weil das, Sie finden ja diese Korrelation in allen Kulturen, also wenn ein australisches Kind, sagen wir mal, erst im Alter von 2, im Alter von 0 Jahren, im Alter von 4 Jahren, im Alter von 6 Jahren, von einer weißen Familie akkulturiert wird, wird sich dies eben in erwartungsgemäß unterschiedlicher Weise auf den Entwicklungsstand des so akkulturierten, sozialisierten Kindes auswirken. Das heißt also, es kann sich dabei nicht um ein primär biologisches Phänomen handeln, wohl aber um ein sozialkulturelles Phänomen, das sich auf biologische Strukturen auswirkt, und zwar in einer Weise, für die es überhaupt keine vernünftigen theoretischen Konzepte gibt. Das heißt, im Grunde, was sich da also andeutet, ist ein wissenschaftlicher Durchbruch, der wahrscheinlich irgendwann mal erfolgen wird, so ähnlich wie zur Zeit der Jahrzehnte vor Charles Darwin. Ja, als man zum ersten Mal in solchen Kategorien denken lernte, die für uns heute selbstverständlich sind. So ähnlich wird sich das hier auch ausgestalten. Das kann man wahrscheinlich jetzt schon prognostizieren. Aber bleiben wir einfach bei den Fakten. Das ist also Zum Beispiel der Moro-Reflex, ja? Oder der primitive Greifreflex. Also wenn man ein Säugling hochhebt, ja, der hält sich an einen fest und fällt nicht runter. Das ist ein ganz primitiver Reflex. Dieser Reflex ist bei Industriekindern, dauert er viel länger an als bei Kindern aus Entwicklungsregionen. Da stirbt er schon nach ein paar Tagen ab. Nach 2-3 Tagen ist dieser Reflex untergegangen. Das heißt, er existiert nicht mehr in der Psyche des Kindes aus einer Entwicklungsregion. Bei uns hält er Wochen und Monate an. Daran kann man das feststellen, dass die sensomotorische Entwicklung von Industriekindern verlängert ist, länger andauert, dass Industriekinder unselbstständiger sind als Kinder aus Entwicklungsregionen. Und dieser Entwicklungsvorsprung dauert eben, wie gesagt, etwa bis zum 7. Lebensjahr an. Ist natürlich nur ein Durchschnittswert, ist auch ganz klar, weil es ja erhebliche Unterschiede gibt in diesen einfachen Kulturen. Und das wirkt sich natürlich dann auch nochmal unterschiedlich aus. Und man hat diese Durchschnittswerte immer wieder feststellen können, die sich eben sogar noch darin auswirken können, dass wenn Kinder aus einfachen Kulturen eingeschult werden, sie auch dann noch Vorteile haben gegenüber Kindern aus unserer Kultur. Das bedeutet jetzt im Umkehrschluss natürlich, dass unsere europäischen Vorfahren vor 200 Jahren oder auch vor 100 Jahren noch eine vorindustrielle Sensomotorik und einen vorindustriellen Entwicklungsverlauf gehabt haben müssen, den wir heute nur noch in Indien oder Afrika feststellen. Noch anders ausgedrückt. Der indische Landbewohner hat, was seine psychomotorische Entwicklung anbelangt, mehr Gemeinsamkeiten mit unseren europäischen Vorfahren vor 200 Jahren als wir. Und genau dasselbe stellt man ja fest, wenn man sich jetzt die Erwachsenen anschaut. Die erwachsenen Europäer vor 200, 300 Jahren hatten ein Weltbild und ein Denken und Denkstrukturen, die sehr ähnlich sind mit dem von Afrikanern und Indern, die auf dem Lande leben heute. Und daran sieht man ja schon, dass der ganze Rassismus Blödsinn ist. Das hat eben nichts mit Genpool zu tun, sondern mit der Kombination von Kultur und Psyche. Das bedeutet, dass Industrialisierung, Modernisierung und Urbanisierung begleitet sind durch eine Ausdehnung der Kindheitsphase der Menschen, die in modernen Gesellschaften leben. Dies kann also kein Zufall sein, sondern muss eine systematische Ursache haben. Die Entwicklung und Existenz von modernen Industriegesellschaften steht demzufolge in einer systematischen Verbindung mit der verlängerten Kindheit und dem höheren Entwicklungsendstand von Menschen. Umgekehrt sind vorindustrielle Gesellschaften also durch einen Menschentyp gekennzeichnet, der vom ersten Lebenstag an sich anders entwickelt, schnellere Kindheit und niedriger Entwicklungsendstand. Dies bedeutet, dass man die Zweiteilung der Welt, die wir ja hier in der Vorlesung an hinreichend Beispielen kennengelernt haben, wir haben ja immer gezeigt, dass diese Vorstellungen, diese Weltbilder, diese Denkfiguren sich auf eine Zweiteilung der Welt zurückführen lassen. Vorindustrielle Welt, archaische Vorstellung, moderne Welt, nicht archaische Vorstellung. Jetzt sehen wir, dass wir diese Vorstellungs- und Weltbild- und Denkstrukturprozesse zurückführen können auf diese Zweiteilung der Welt, die sich also in der unterschiedlichen sensomotorischen und folgeweise psychisch-kognitiven Entwicklung weiter fortsetzt. Auch eine Zweiteilung der Welt. Der Prozess der Evolution unserer Art, das heißt die Transformation des Geistes, die Hominisation und Anthropogenese, steht also in einer direkten Verbindung mit der Evolution von Industriegesellschaften. Die Entstehung der modernen Gesellschaft beruht also auch auf dieser kognitiven Weiterentwicklung der Menschheit in Fortsetzung des Hominisationsprozesses. Die Prozesse der Rationalisierung, Intellektualisierung und Modernisierung der Gesellschaft können demzufolge auf diese anthropologische und entwicklungspsychologische Ebene bezogen werden. Die Veränderung von Gesellschaft, Weltbild und Denkweisen ist so tiefgreifend, dass wir sie auf diese anthropologischen Strukturen beziehen können. Kann man das oben lesen? Bei Säugetieren ist das ja etwa so, dass die sensomotorische Phase, die bei uns Menschen etwa 1,5 Jahre dauert, also etwa ab 18 Monaten lernen Menschen ja zu sprechen, zu denken, Vorstellungen zu haben, Symbole auszubilden. Und bis dahin, bis zu diesem Prozess, bis zum 18. Lebensmonat etwa, dauert also die sensomotorische Phase an. Bei Säugetieren dauert die sensomotorische Phase aber nur ein paar Wochen oder ein paar Monate. Und bei einfacheren Wirbeltieren noch weniger. Wie gesagt, bis hin zur Eintagsfliege, die also nach der Geburt schon fertig ist. Da ist also der Entwicklungsendstand schnell erreicht. Da sehen wir, die sensomotorische Phase verläuft ganz schnell. Und nach der sensomotorischen Phase kommt ja gar nichts mehr. Die drei anderen Phasen, die kommen ja bei Säugetieren gar nicht mehr. Die haben ja kein präoperationales Denken, die haben keine Operationen. Die haben nur die sensomotorische Phase und sonst gar nichts. Deswegen haben sie einen schnellen Entwicklungsendstand und deswegen erreichen sie den sehr schnell. Und da ein Schimpanse viel weiter entwickelt ist als ein Pferd, dauert die sensomotorische Phase beim Schimpansen viel länger als beim Pferd oder als bei der Katze. Und deswegen hat er einen höheren Entwicklungsendstand. Beim Mensch in der vorindustriellen Gesellschaft dauert die sensomotorische Phase natürlich wesentlich länger als bei Primaten oder als beim Neandertaler. Wesentlich länger. Und warum? Weil er eine Strukturentwicklung erfährt, die oberhalb der Säugetiere, der übrigen Säugetiere, ist. Nämlich er entwickelt das Denken, die Sprache und die Vorstellung. Er ist ja ein Mensch im Vollsinne. Wenn Sie, was weiß ich, mit einem mittelalterlichen Europäer eine Unterhaltung anfangen, dann ist die Frage ganz offen, ob man überhaupt feststellt, dass ein Unterschied vorliegt. Das heißt, den meisten Historikern ist ja dieser Unterschied gar nicht richtig aufgefallen. Wenn Ihnen dieser Unterschied nicht richtig auffällt, müssen Sie dafür systematische Gründe geben. Und diese Gründe liegen nicht nur in den fehlerhaften Beobachtungs- und Untersuchungsmethoden des Historikers, sondern liegen natürlich auch darin begründet, dass wenn man die Operation nicht entwickelt hat, also das formal-logische Denken nicht entwickelt hat, man trotzdem nicht weiter auffällt. Das fällt nicht weiter auf, zunächst mal. Zumindest dann nicht, wenn man Felder bestellt oder Fische verkauft. Ja, fällt nicht weiter auf oder in den Krieg zieht. Da fällt der Unterschied zunächst mal nicht weiter auf. Er kann schon auffallen, dann sind das auch Merkwürdigkeiten, aber die leugnet man dann oder ignoriert die. Ein Mensch, der nur das präoperationelle Denken entwickelt hat und sonst nichts, also keine Operation entwickelt hat, der kann sprechen, der kann argumentieren, nicht gut, aber er kann argumentieren und er kann in vielen Dingen auch überlegen sein. Das heißt, der könnte uns alle austricksen, wenn es sein muss. Ja, der hat seine Raffinessen, der hat seine Fähigkeiten, die wir nicht haben. Und der kann uns austricksen, obwohl er nicht operational denken kann. Er ist also ein Mensch im Vollsinne. Trotzdem stellen wir fest, er hat einen niedrigeren Entwicklungsendstand, weil er ja nicht die Operation hat, sondern nur die präoperationale Phase. Und deswegen dauert seine sensomotorische Phase weniger lang. Der Mensch der vorindustriellen Gesellschaft entwickelt aber, das werden wir gleich noch hören, gelegentlich schon die konkreten Operationen. Also die dritte Stufe hier, die dritte Stufe auf der Tafel. Der Mensch der vorindustriellen Gesellschaft entwickelt die konkreten Operationen teilweise. Oder er kann sie teilweise entwickeln, in verschiedenen Inhaltsbereichen, werden wir noch hören. Entweder ist er präoperational oder er ist nur in einigen Bereichen konkret operational, in anderen aber nicht. Also zum Beispiel, Sie erinnern sich an das Drei-Berge-Experiment oder Sie erinnern sich an das... Geht's so? Ja, ich kann auch viel besser hier zeigen. Also viele entwickeln die konkreten Operationen im Bereich der Mengen oder im Bereich der Gewicht oder denken Sie an die Perspektivenübernahme. Hier haben wir aber immer bereichsspezifische Entwicklungen in vorindustriellen Gesellschaften. Wir haben nie eine Komplettentwicklung der konkreten Operationen über alle Lebensbereiche. Das haben wir nicht. Sondern nur in verschiedenen Inhaltsbereichen gibt es Entwicklungen der konkreten Operationen. Was wir bei Menschen der vorindustriellen Gesellschaft nicht finden, ist eine Durchbildung der formalen Operationen. Das ist ein Spezifikum der modernen Gesellschaft. Und auch hier mit unterschiedlichen Ausprägungen. Schlechte Sozialwissenschaftler haben schwach entwickelte formale Operationen, gute Sozialwissenschaftler haben hochentwickelte formale Operationen. Ja, ich behaupte, dass bis in diese Strukturentwicklung hinein, bis in die Entwicklung wissenschaftlicher Theorien hinein, kann man das noch feststellen.
Ist B jetzt noch ein anderer Typus als C?
Ja, also B, es gibt Völker und Stämme auf dem Globus, die dadurch charakterisiert sind, dass die Erwachsenen nur das präoperationale Denken entwickeln und nicht die konkreten Operationen. Es gibt andere Stämme, andere Kulturen. Es ist ja ein Unterschied, ob jemand im Römischen Kaiserreich groß wird oder bei den südamerikanischen Indios. Das sind ganz unterschiedliche Kulturentwicklungen. Und da entwickeln sich die konkreten Operationen natürlich stärker. Das sind also unterschiedliche mögliche Entwicklungsverläufe in vorindustriellen Gesellschaften. Und da sehen Sie, dass das biogenetische Grundgesetz, also der Zusammenhang zwischen frühkindlicher Entwicklung und Entwicklungsendstand, sich in der Kulturgeschichte weiter fortsetzt. Nach der sensomotorischen Phase entwickelt sich die präoperationale Phase des Sprechens und Denkens. Da alle gesunden Kinder und Erwachsene weltweit sprechen und denken können, erübrigt sich also der Nachweis vom globalen und universalen Charakter dieser Phase Nummer 2 der Humanentwicklung. Der Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Operation und der Kultur ist jedoch nicht mehr universal, sondern jetzt wird es kulturspezifisch. Die konkreten Operationen werden in Entwicklungsregionen nur sehr bedingt und nur teilweise entwickelt, während sie in Industrieländern weitgehend universal ausgebildet werden. Die formalen Operationen werden in Entwicklungsregionen so gut wie gar nicht ausgebildet, während sie in Industrieregionen von der Mehrheit der Bevölkerung, wenn auch mit großen Unterschieden in der Tiefe und Ausprägung, entwickelt werden. Damit ist der Beweis erbracht, dass der Entwicklungsendstand in Entwicklungsregionen niedriger ist als in Industrieländern. Man kann es auch so zusammenfassen. Das formallogische Denken ist ein Merkmal des Denkens von Industrievölkern, wenn auch mit Unterschieden in der Ausprägung, während präoperationales und konkret operationales Denken das Denken und Weltbild von vorindustriellen Kulturen ausmacht und beschreibt. Dieses ganz eindeutige Ergebnis der Untersuchungen, die seit 1930 durchgeführt wurden, bestätigt die Ausgangsthese, die auf der Basis der Sensomotorik formuliert wurde. Die Sensomotorik entwickelt sich deshalb in vorindustriellen Gesellschaften schneller, weil der Entwicklungsendstand im präoperationalen oder konkret operationalen Bereich abstoppt. Die Sensomotorik entwickelt sich deshalb in Industriegesellschaften langsamer, weil die Operationen stärker ausgebildet werden. Die Eigenart der modernen Gesellschaft ist an die Entwicklung der formalen Operationen gebunden. Die formalen Operationen etablieren sich in der Adoleszenz zwischen dem 10. und dem 18. Lebensjahr. Die Adoleszenz ist in dieser Hinsicht eine nur an die moderne Gesellschaft gebundene Phase. In der vorindustriellen Gesellschaft entwickelt sich in kognitiver Hinsicht die geistige Reife, der kognitive Entwicklungsendstand, ohne Einschaltung der Adoleszenz an eine kurze Kindheitsphase. Das heißt, der Mensch der vorindustriellen Gesellschaft entwickelt sich unmittelbar aus der Kindheit zum Erwachsenendasein. Er hat nicht die Adoleszenzphase, die lange Jugendphase, die wir in der modernen Gesellschaft haben. Er entwickelt sich gewissermaßen unmittelbar aus dem Kind zum Erwachsenen, ohne diese Adoleszenzphase zu haben, in der sich ja das zentrale Nervensystem so entwickelt, dass das formal operationale Denken etabliert wird. Das abstrakte, logische Denken im eigentlichen Sinne etabliert wird. Alle Merkmale und Charakteristika, die die Entwicklungspsychologen bei präoperationalen Kindern finden, bezeichnen auch die Strukturen erwachsener vorindustrieller Gesellschaften. Wir haben ja in den ersten 5 Sitzungen genügend Beispiele analysiert, die sowohl das Denken der Kinder als auch das Denken vorindustrieller Gesellschaften charakterisieren. Sie erinnern sich, die Magie, der Animismus, der Artifizialismus, der Finalismus, die Zufalls- und Kausalitätskonzepte. Wir haben immer wieder aufgezeigt, das ist sowohl das Denken der Kinder als auch das Denken der vorindustriellen Völker. Jetzt wissen Sie warum. Präoperationalität ist also der Schlüssel zum Verständnis vorindustrieller Gesellschaften schlechthin. Erst die Entwicklungspsychologie liefert demzufolge das erforderliche wissenschaftliche Instrumentarium zum Verständnis vorindustrieller Gesellschaften, ihres Denkens und Weltbildes. Die formalen Operationen entwickeln sich in vorindustriellen Gesellschaften gar nicht oder nur ganz schwach, also nur bei einigen Personen aus der Elite, aber auch bei denen nur ganz schwach. Aber die konkreten Operationen, die entwickeln sich zumindest teilweise. Es gibt also Ethnien ohne Entwicklung konkreter Operationen, andere mit Entwicklung derselben, aber in unterschiedlichen Lebens- und Inhaltsbereichen. Ich will mal ein paar Beispiele dazu nennen, damit das nicht so abstrakt bleibt. Patricia Greenfield verglich im Senegal 3 Gruppen aus dem Stamme der Wolof. Ungeschulte Buschkinder, geschulte Buschkinder und Schulkinder aus Dakar. Mit 9 Jahren erreichen 50% der ungeschulten Buschkinder die Erhaltung von Mengen, das heißt die konkreten Operationen. Denken Sie an das Beispiel mit den Wassergläsern. Das Beispiel mit den Wassergläsern sind Beispiele zur Mengenerhaltung, Volumenerhaltung, also zur Erkenntnis der Invarianz der Flüssigkeitsmenge. Das ist ein Experiment, um festzustellen, ob die konkreten Operationen etabliert sind. Schafft der Proband diesen Test nicht, ist sein Denken präoperational. Gelingt es ihm, ist er auf der Stufe der konkreten Operation. Es gelingt ihm jetzt eine Operation, eine logische Operation auf der Basis sinnlich vorliegenden Materials. Deswegen konkret, sinnlich, konkret. Nochmal, von den ungeschulten Buschkindern erreichen 50% im Alter von 9 Jahren die Invarianz. Wenn die älter werden, verändert sich dieses Ergebnis nicht. Das heißt, ungeschulte Busch-Erwachsene haben auch nicht höhere Werte. Die liegen immer noch bei 50%. Da sehen Sie, die qualitative Strukturentwicklung stoppt beim 9. Lebensjahr ab. Die entwickeln sich, was die qualitativen Strukturen anbelangt, also die Intelligenzstrukturen anbelangt, nicht über das 9. Lebensjahr hinaus. Die entwickeln nicht mehr die formalen Operationen. Ja, das ist das Experiment. Da ist die Strukturentwicklung am 9. Lebensjahr erreicht. Das heißt, wenn die 7 Jahre alt sind, dann können das wahrscheinlich erst 10%, bei 8 Jahren 30%, bei 9 Jahren 50%. Und sind sie 19 Jahre, sind sie immer noch 50%. Das sind die ungeschulten Buschkinder. Der analphabetischen Erwachsenen entwickeln demzufolge zeitlebens nicht das Stadium der konkreten Operation. Das heißt, bei diesem Stamm sind 50% der Analphabeten präoperationale Individuen in diesem Bereich. Und da sehen Sie, die entwickeln sich unmittelbar aus der Kindheit zu Erwachsenen. Die haben nicht die Adoleszenzphase. Und dieses Testergebnis ist jetzt verallgemeinerbar. Das heißt, bei den alten Germanen oder bei den mittelalterlichen Europäern müssen wir mit ganz ähnlichen Testergebnissen rechnen oder bei den Chinesen im 19. Jahrhundert. Nicht? Müssen wir mit solchen Testergebnissen rechnen. Es geht nicht um die schwarze Rasse. sondern die müssen hier deswegen am meisten immer dran glauben, weil sie aus rein zufälligen Gründen eben noch nicht die moderne Industriegesellschaft etabliert haben. Deswegen müssen sie in den Testexperimenten immer dran glauben, hat aber nichts mit Rassismus zu tun. Dieselben Werte würden wir bei Europäern vor 200 Jahren auch feststellen können. Die geschulten Buschkinder lernen wie die ungeschulten Buschkinder zu 50% im Alter von 9 Jahren auch die Erhaltung. Also bis zum 9. Lebensjahr wirkt sich die Schulbildung noch nicht auf die Etablierung der konkreten Operationen aus. Aber im Alter von 10 Jahren liegt bei den Geschulten jetzt schon der Prozentsatz bei 80%. Im Alter von 12 Jahren erhalten jedoch fast alle Schulkinder, und zwar sowohl aus dem Busch als auch aus der K. Also die Schulkinder entwickeln die konkreten Operationen. Aber mit einer Altersversetzung jetzt gegenüber Kindern aus den Industrievölkern. Das heißt, auf der Stufe der konkreten Operation dreht sich auf einmal die Geschwindigkeit um. Während bei den Kindern aus Entwicklungsregionen, die sensomotorische Entwicklung schneller abläuft als bei Kindern aus Industrievölkern, haben wir hier auf einmal eine Umkehrung. Jetzt brauchen Kinder aus Entwicklungsregionen mehr Zeit, um die konkreten Operationen zu entwickeln, wenn sie diese überhaupt entwickeln. Jetzt verändert sich die Entwicklungsgeschwindigkeit. Jetzt braucht ein solches Kind mehr Zeit, um die konkreten Operationen entwickeln zu können, wenn es überhaupt in die Lage versetzt wird, überhaupt in den Bereich hineinkommt, diese entwickeln zu können. Und auch das würden wir erwarten. Also auch das würden wir vor dem Hintergrund der Theorie erwarten, dass es sich so verhält. Ein weiteres Beispiel. Einer Untersuchung aus den 70er Jahren zufolge beginnt die Erhaltung von Gewicht in Algerien mit 10 Jahren. Nur 50% aller Erwachsenen in Algerien entwickeln die konkreten Operationen im Bereich Gewicht. Das sind jetzt die 70er Jahre. Also Oberst Gaddafi wird sicherlich seinen Beitrag zur Kulturentwicklung der Algerier in den letzten 30 Jahren beigetragen haben. Man würde heute wahrscheinlich etwas günstigere Werte ermitteln können als noch in den 70er Jahren. Während sie in den Bereichen Zeit und Geschwindigkeiten überhaupt nicht entwickelt werden. Das heißt, Zeit und Geschwindigkeit, auch auf Erwachsenenebene, keine Entwicklung der konkreten Operationen in Algerien noch in den 70er Jahren. Hunderte von Untersuchungsergebnissen aus allen Teilen der Welt weisen in die gleiche Richtung. Die wesentlichen Schlussfolgerungen sind die folgenden. Während die meisten Menschen aus Industriegesellschaften in den meisten Inhaltsbereichen die konkreten Operationen zwischen dem 6. und dem 12. Lebensjahr entwickeln, werden in den Entwicklungsregionen die konkreten Operationen nur von einem Bruchteil der Menschen und immer nur sehr bereichsspezifisch entwickelt. Die Entwicklungsregion abweichende Entwicklung kann unter drei Gesichtspunkten zusammengefasst werden. Erstens, eine Verzögerung der Entwicklung der konkreten Operationen. Sie werden nämlich um einige Jahre später gegenüber den aus Industrieländern bekannten Werten des Lebensalters entwickelt, zum Beispiel statt mit 6 erst mit 10 Jahren. Zweitens, die konkreten Operationen werden in den Entwicklungsregionen nur bereichsspezifisch entwickelt. Dabei hat man festgestellt, dass vor allem konkrete Anforderungen aus der Lebenswelt einen Einfluss auf die Entwicklung der Operationen haben. Also zum Beispiel Kulturen, die Töpferei betreiben als Handwerk, entwickeln die Erhaltung von Mengen und Gewicht, Beispiel Wassergläser, Erhaltung von Mengen und Gewicht, weil das brauchen sie für die Töpferei, aber zum Beispiel nicht von Raum und Zeit. Demzufolge ist es in den meisten Entwicklungsregionen eben nicht erforderlich, konkrete Operationen entweder überhaupt oder in vielen Inhaltsbereichen zu entwickeln. Sie entwickeln sich nur in gleichsam dringend erforderlichen Bereichen. Schulbildung ist auch ein wichtiger Faktor der Evokation konkreter Operationen. Aber Schulbildung in Entwicklungsregionen führt keineswegs automatisch zu konkreten Operationen in vielen oder allen Inhaltsbereichen. Es gibt also Schulkinder, die in vielen Inhaltsbereichen Nichterhalter bleiben. Also Nichterhalter sind immer die Personen, die das mit den Wassergläsern, um an diesem Beispiel zu bleiben, oder denken Sie an das Drei-Berge-Experiment, die hier nicht zum Erfolg kommen. Der dritte Gesichtspunkt ist, in Entwicklungsregionen findet man das Phänomen, dass der Anteil von Nichterhaltern bei 20, 30, 50, 70 oder 80% liegt. In den meisten Entwicklungsregionen findet man in den verschiedensten Inhaltsbereichen eine Zweiteilung der Erwachsenenbevölkerung in Erhalter und Nichterhalter. Wie kann man das erklären? Also die Testpsychologen in den 60er, 70er Jahren, die waren völlig überfordert damit. Die sagten, das kann doch nicht sein. Wieso haben wir da jetzt 20%, die schaffen das, 50% schaffen das nicht und so weiter. Wie können wir das erklären? Nun, genau das würde man doch erwarten. Wenn sich die Kultur auf die Operation auswirkt und wenn unterschiedliche Kulturen die Entwicklung der Operation unterschiedlich ausgestalten und provozieren, dann würden wir ja geradezu erwarten, dass diese Kulturunterschiede sich auch auswirken auf Menschen in solchen Populationen. Denn schließlich haben wir ja auch in der modernen Industriegesellschaft eine Aufteilung der Bevölkerung auf unterschiedliche Intelligenzquotienten, ne, mit entsprechenden Standardabweichungen. Und genau das würden wir doch jetzt auch erwarten von einer Population in einer einfachen Kultur. Wenn sich das formal operationelle Denken auch bei den intelligentesten von eingeborenen Kulturen nicht entwickelt, das tut es, auch bei den intelligentesten nicht, dann würden wir doch erwarten, dass die konkreten Operationen eben von dem intelligenteren Teil entwickelt werden und von dem weniger intelligenteren Teil nicht entwickelt werden. Von den Populationen, die das brauchen, oder von den Berufsgruppen in einer Stammesgesellschaft, die so etwas brauchen, und von den anderen, die das nicht brauchen, nicht und so weiter. Das heißt, diese asymptotische Entwicklung der operationalen Entwicklung würden wir gerade vor dem Hintergrund der allgemein Ihnen jetzt vorgestellten Theorie erwarten. Diese immer wieder repetierten Testergebnisse sind also in dem folgenden Kontext zu erklären. In Entwicklungsregionen entwickeln sich formale Operationen gar nicht. Also erwarten wir, dass die konkreten Operationen auch nicht konsequent, automatisch und universal ausgebildet werden. Dies erklärt, warum sie nur von einem mehr oder minder großen Prozentsatz der Erwachsenen ausgebildet werden, ferner nur in einigen Inhaltsbereichen und eben nicht in allen. Das Abstoppen und Versanden der Entwicklung ist demzufolge schon im Übergang vom präoperationalen zum konkret operationalen Denken festzustellen. Das Stottern und Versanden der Entwicklung zeigt sich demzufolge in folgenden Phänomenen. In der Nichtentwicklung der konkreten Operation überhaupt, das heißt im Steckenbleiben des Denkens bei verschiedenen Völkern, in der Altersverzögerung und Bereichsspezifizität der Entwicklung der konkreten Operationen und in der generellen Nichtentwicklung der formalen Operationen. Diese vielfältigen Befunde lassen sich demzufolge in einen einheitlichen Rahmen fügen und passen zueinander wie Mosaiksteine. Sie ergänzen und bestätigen sich gegenseitig und ergeben ein einheitliches Ganzes. Alle Untersuchungsergebnisse haben gezeigt, dass es in Entwicklungsregionen keine Entwicklung des formallogischen Denkens gibt. Ich möchte dazu mal ein Paradebeispiel zeigen, wo das sehr deutlich wird. Wir haben ja gehört, dass das formallogische Denken dadurch charakterisiert ist, dass Menschen lernen, formallogisch zu denken, das heißt abstrakt zu denken, logisch über Gedanken nachdenken zu können, reflexiv denken zu können, induzieren zu können, deduzieren zu können. Das heißt, im eigentlichen Sinne abstrakt logisch zu denken. Schauen Sie sich jetzt diesen Befund an. Das ist also ein Experiment zum syllogistischen Denken. Das ist also ein hypothetisch-deduktives Denken. Man muss also Aussagen miteinander in eine logische Verbindung bringen. Man muss logische Schlussfolgerungen ziehen können, nur auf der Grundlage einer sprachlich gegebenen Problemstellung. Das ist ein Experiment deswegen zum formallogischen Denken, weil ja die Aufgabe nicht mehr sinnlich konkret vorliegt. Am Beispiel des Drei-Berge-Experiments, am Beispiel der Wassergläser, lag ja die Aufgabenstellung, das Problem immer sinnlich gegeben vor. Die Operation wurde ja ausgeführt auf der Basis einer sinnlich gegebenen Problemstellung. Die Wassergläser, die standen da nun mal. Das Drei-Berge-Experiment, da liegt ja die Anordnung vor uns. Wir müssen die logische Operation führen auf der Basis dessen, was wir sehen. Hier, bei dieser Aufgabenstellung, liegt ja das Problem oder die Aufgabenstellung nicht in der sinnlichen Wahrnehmung vor, sondern hier muss ich einfach meinen Grips anstrengen, ohne etwas dabei gleichzeitig sehen zu können. Das heißt, ich muss meinen Grips anstrengen, ohne mich abstützen zu können auf etwas, was ich sehe. Ich muss einfach denken und sonst gar nichts. Deswegen ist es ein Experiment zur Messung des formallogischen Denkens. Hier muss nur abstrakt gedacht werden. Deswegen formal-operationales Denken. Das ist also ein Indikator für das Vorliegen formal-operationaler Denkstrukturen. Wenn dieser Indikator nicht vorliegt, also das heißt, wenn dieses Experiment nicht bewältigt wird von den Probanden, hat er noch kein formal-operationales Denken, sondern steckt noch in den konkreten Operationen oder er ist ein präoperationaler Denker. Man kann es auch so sagen. Da die konkreten Operationen sich ja immer nur auf sinnliches Material beziehen, das heißt auf die logische Gruppierung sinnlicher Größen, kann man sagen, dass selbst wenn diese Person die konkreten Operationen beherrschte, das wissen wir ja nicht, also diese Person kann entweder rein präoperational sein oder sie kann konkret operational sein, das können wir ja aus diesem Testergebnis nicht sehen. Wir sehen ja nur, er hat nicht das formal operationale Denken. Deswegen könnte man sagen, eigentlich dauert die Präoperationalität an, bis so etwas bewältigt wird. Das heißt, ich würde diese Person auch dann als eine präoperational denkende Person bezeichnen, wenn sie die konkreten Operationen beherrschte, weil es sich ja dabei um dieselbe Aufgabenstellung handelt wie bei den Wassergläsern. Denken Sie, was muss man schaffen, um konkret operational zu denken, das heißt zur Invarianz der Flüssigkeiten zu kommen? Man muss verschiedene Aspekte miteinander verrechnen. Man muss verschiedene Dimensionen miteinander in Verbindung bringen, nämlich Höhe, Tiefe, Länge, Breite. Man muss den Anfangs- und den Endzustand des Umgießens im Kopf haben, miteinander verrechnen. Man muss also verschiedene Aspekte miteinander in Beziehung setzen, dann beherrscht man die konkreten Operationen. Hier haben wir genau dasselbe. Es müssen nämlich verschiedene Aussagen miteinander abgeglichen werden. Es müssen verschiedene Aussagen miteinander multipliziert werden. Es müssen verschiedene Aussagen miteinander in einen Zusammenhang gestellt werden, um zu der logischen Schlussfolgerung zu kommen. Es ist von der Logik her dasselbe, ob ich verschiedene Dimensionen miteinander verrechne, also Höhe, Breite, Tiefe des Wasserglases, Anfangs- und Endzustand des Umgießens, oder ob ich verschiedene Aussagen miteinander verrechne und abgleiche. Der Unterschied liegt nur darin, beim Wasserglas steht es vor mir sinnlich, wenn ich es also schaffe, konkrete Operationen. Hier liegt das Problem nicht sinnlich vor mir, sondern es ist ein rein sprachliches Problem, ein rein abstraktes Problem, ein rein auf der Ebene logischer Beziehungen existierendes Problem. Deswegen formale Operation, weil es ist schwieriger. Es ist eben einfach schwieriger. Hier muss der Geist beweglich sein. Nicht? Der Geist muss dazu in der Lage sein, abstrakt zu denken. Er muss die Fähigkeit haben, Aussagen, Sätze zum Gegenstand der Analyse zu machen. Und Sie sehen, hier haben wir eine Antwort eines Menschen vor uns, der das, was uns als völlig offensichtlich erscheint, einfach nicht sieht. Für uns ist die Antwort völlig eindeutig und wir würden überhaupt nicht darüber nachdenken. Es verlangt von uns nicht das Erbringen eines geistigen Aufwandes, um hier zu einer richtigen Antwort zu kommen. Und wir würden sogar glauben, dass es angeboren ist, dass Menschen syllogistisch denken können. Wenn wir nicht diese Forschungsresultate kennen würden, würden wir da annehmen, dass jeder Mensch von Geburt an gleichsam das drauf hat. Wir würden annehmen, dass es hierzu keiner Schulung, keiner Bildung bedarf und vonnöten ist, um hier die richtige Lösung zu finden. Wir würden annehmen, der menschliche Verstand ist in einer Weise ausgestattet von Natur aus, dass er das kann. Das würden wir alle annehmen. Und Sie haben es bis vor 5 Minuten auch angenommen. Sie wären nie auf den Gedanken gekommen, dass ein erwachsener, intelligenter Mensch das anders sieht. Aber so wie unser Kashgare denken auch heute noch mindestens die Hälfte der Erwachsenen auf diesem Globus. Das heißt, mindestens die Hälfte der Erwachsenen auf diesem Globus denken so wie unser Kashgare hier aus dem Jahre 1932. Und weiter. 80%, 90% der Europäer vor 200 Jahren würden auch so geantwortet haben. 99% der Chinesen vor 80 oder 100 Jahren hätten genauso gedacht. Und so denken auch heute noch die meisten Afrikaner. Wenn man also Umfragen zu diesem Thema macht, bei den Mayas, das hat man alles gemacht, das ist also weltweit erforscht worden, wenn man diese Befragung bei Mayas oder bei Afrikanern oder bei Asiaten durchführt, die Antworten sind alle gleich. Also die gehen alle in diese Richtung. Was sehen wir jetzt? Schauen wir uns die Antworten des Probanden an. Sind diese Antworten völlig unsinnig? Nein. Der gibt ja kluge Antworten. Was sehen wir? Da spricht jemand aus seiner Erfahrung. Da spricht jemand, dass er nicht über Dinge reden will, die er nicht kennt. In sich geschlossen handelt es sich ja um ein kluges Antworten aus einem reichen Erfahrungsschatz heraus. Hier spricht ja kein Spinner. Ja? Da spricht ja auch kein Trottel. Sondern ganz im Gegenteil, da spricht jemand, der weiß, wovon er redet, der Erfahrung hat, der Lebenserfahrung hat und der sicherlich seine Kompetenzen hat. Trotzdem antwortet er in einer Weise, die wir für völlig überraschend halten. Das, was für uns völlig selbstverständlich ist, das für uns wie ein automatischer Reflex des Verstandes erscheint, wird von ihm nicht gesehen. Kinder in unserer Gesellschaft bis zum 8., 9., 10., 11. Lebensjahr antworten genauso wie er. Das heißt, Kinder in unserer Gesellschaft können das auch nicht. Kinder in unserer Gesellschaft können nicht syllogistisch, formal, logisch denken. Kinder in unserer Gesellschaft können nicht abstrakt denken. Sondern konkret, es ist ein konkretes Denken, deswegen konkrete Operation. Man spricht auch von konkretem Denken, abstraktem Denken. Das ist ein konkretes Denken. Nicht? Das formal operationelle Stadium bildet sich ja erst nach dem 10. Lebensjahr in unserer Gesellschaft. Es bildet sich aus zwischen dem 10. und dem 18. Lebensjahr in unserer Gesellschaft, in der Adoleszenz. Kinder können ja noch nicht formal operational denken. Und Erwachsene in einfachen Kulturen lernen es nie, formal operational zu denken. Nur die Erwachsenen in der modernen Gesellschaft lernen das formal operationale Denken. Und da sehen Sie schon, die Zweiteilung der Welt in Vormoderne und Moderne lässt sich runterbrechen, nicht nur auf die unterschiedliche Entwicklung der sensomotorischen Phase, sondern auch auf die Entwicklung der formalen Operationen. Und ich habe Ihnen ja gesagt, nach dem biogenetischen Grundgesetz, das wir zurückverfolgen können bis zur Eintagsfliege, gibt es einen Kausalzusammenhang zwischen einer schnellen sensomotorischen Phase und einem niedrigen Entwicklungsendstand auf der einen Seite und einer verlängerten Kindheitsphase, also einer verlängerten sensomotorischen Phase und einem höheren Entwicklungsendstand andererseits. Das heißt, weil dieser Mensch das formal operationale Denken nicht entwickelt, Deswegen entwickelt sich seine sensomotorische Phase schneller. Und weil sich bei uns die sensomotorische Phase langsamer gestaltet, deswegen entwickeln wir die formalen Operationen. Und deswegen können wir dieses Ergebnis zur Nichtentwicklung der formalen Operationen eben in allen vorindustriellen Kulturen feststellen.
Also könnte es auch sein, dass eventuell Gesellschaften entstehen, die über das zwölfte Stadium hinauswachsen?
Das kommt noch. Ich bin dabei. Ja, mit Sicherheit.
Zu dem Versuch gehörte eine Kontrollgruppe von Subjekten, die ein paar Jahre Schulbildung hatten.
Genau. Genau, ja.
Und die konnten das nicht.
Genau.
Das heißt, die leben in einer freundlichen Gesellschaft, haben aber trotzdem die Pflicht, diese Aufgaben zu lösen.
Genau. Ja, aus diesem Grund heraus, weil die jetzt unter dem Einfluss der Kultur- und Schulentwicklung, unter dem Einfluss der Kultur- der Bildungssysteme standen und dann diese Fähigkeit noch entwickeln konnten. Das ist doch genau der Gedanke. Es ist die Kultur, die darüber entscheidet, ob ein Mensch im präoperationalen Denken stecken bleibt oder das formaloperationale Denken entwickelt. Das Interessante, das ist ja die Studie von dem Alexander Luria, steht ja auch da unten. Das Buch heißt auf Deutsch Die historische Bedingtheit individueller Denkweisen. Das ist bis heute die beste und umfassende experimentelle Studie zur Denkentwicklung in unterschiedlichen Kulturen. Und diese Untersuchung wurde ja festgestellt vor dem Hintergrund der stalinschen Politik. Was hat Stalin gemacht? Stalin hat aus dem ärmlichen Russland die moderne Sowjetunion geschaffen, also die moderne Industriegesellschaft geschaffen. Und die russische Psychologie hatte gewissermaßen die Aufgabe, diesen Prozess zu erforschen und zu begleiten. Was macht den modernen Sowjetmenschen aus? Was unterscheidet ihn vom primitiven alten Russen? Was muss die Kultur tun, was muss die Gesellschaft tun, um den modernen Sowjetbürger zu schaffen? Das ist ja der Hintergrund. Das ist ja derselbe Hintergrund wie bei unserer Entstehung der Industriemoderne in Europa. Das ist ja derselbe Vorgang. Wie entsteht der moderne Mensch? Und das ist genau die Phase, wo in Russland ja die Sowjosen und die Kolchosen gebildet wurden, wo also die Kulaken ermordet wurden und die bäuerliche Landwirtschaft umgestellt wurde auf staatliche und genossenschaftliche Basis, wo also die moderne Industriegesellschaft Einzug gehalten hat im rückständigen Russland. Und da hat man eben diese Schulen eingerichtet. Und jetzt hat man eben festgestellt, wenn ein solcher Mensch mindestens 3 Jahre eine moderne Schule besucht, nicht eine Koranschule, eine moderne Schule besucht, dann entwickelt er diese einfache Stufe der formalen Operation. Und auch dieses Experiment, dieses Untersuchungsergebnis lässt sich verallgemeinern. Das heißt, man stellt den gleichen Einfluss von Bildung und Kultur auch fest in Afrika oder in Lateinamerika. Jetzt müssen Sie sich das so überlegen. Das ist ja ein ganz einfaches Experiment. Wer das drauf hat, wer das also schafft, ist noch lange kein großer Denker. Das ist ja, für uns ist das ja wie eine Art Reflex, ist ja für uns wie eine Art Automatismus. Wir würden ja nicht auf den Gedanken kommen, dass jemand, der hier die richtige Antwort findet, schon gleich ein großer Denker ist oder dass man mit dem viel anfangen kann. Darauf den Gedanken würden wir nicht kommen. Das heißt, selbst wenn die moderne Schulbildung dann dazu führt, dass er nach 3 Jahren das drauf hat, ist trotzdem seine Entwicklung blockiert. Über ein bestimmtes Niveau kommt er nicht mehr hinaus, wenn er als Erwachsener erst die Schule besucht hat. Man kann das nicht mehr aufholen. Man kann den Rückstand in der Kindheit nicht mehr aufholen. Was ist es denn jetzt im Einzelnen, was dieses Denken ausmacht? Warum schafft er das nicht? Warum kriegt er keine richtige Antwort darauf hin? Erstens, er versteht alle völlig anders als wir. Also, das sind sogenannte Quantifikatoren, alle oder einige, wenige. Diese Ausdrücke, die versteht er nicht wie wir. Der versteht also dieses Wort nicht als Begriff. Zweitens, da er dies nicht als eine Annahme versteht, von der aus man geistig operieren muss, sondern einfach als eine Aussage. Man müsste das so sagen. Er versteht das etwas, als wenn man sagen würde, im hohen Norden gibt es weiße Bären. So versteht er den Satz. Er versteht also nicht den Satz so wie wir, also als eine logische Aussage, sondern er versteht das als eine Beschreibung, aber nicht als eine logische Aussage. Auch den zweiten Satz versteht er nicht als eine logische Aussage und auch nicht als eine Aussage, die er in Verbindung bringen müsste mit der ersten Aussage. Und deswegen zieht er den logischen Schluss nicht. Er versteht also die Quantifikatoren nicht und er versteht nicht, dass es sich bei diesen Aussagen um Prämissen handelt, von denen geschlussfolgert auswerten muss. Sondern er versteht das einfach als eine Beschreibung mit einem individuellen Charakter. Das heißt, diese Menschen verstehen auch die Sprache und die Aussagen ganz anders als wir. Es handelt sich eben um ein konkretes und nicht um ein formales Denken. Und dieser Mensch ist dazu in der Lage, konkrete Deduktionen durchzuführen, aber keine formalen Deduktionen durchzuführen. Und das ist genau das Denken der Kinder. Kinder schaffen konkrete Deduktionen, aber keine formalen Deduktionen. Und was kann man auch feststellen? Dieser Mensch kann nicht über Gedanken logisch nachdenken. Dieser Mensch hat Gedanken. Er hat Gedanken über die Welt, über sich, über die Dinge, die er sieht. Aber was kann er nicht? Er kann nicht über Gedanken nachdenken. Über Gedanken nachdenken zu können, ist ein reflexives Denken. Wenn ich mit meinen Gedanken über andere Gedanken von mir nachdenken kann, dann habe ich ein reflexives, abstraktes Denken. Diese Menschen haben Gedanken, aber sie können nicht über ihre Gedanken nachdenken. Jetzt sehen wir an diesem Beispiel sehr schön etwas, was man wirklich verallgemeinern kann. Erstens, Sie sehen sofort, mit dieser Person könnte man alles Mögliche anfangen. Na, man könnte zusammen mit dem Vieh züchten, und da versteht er viel mehr als wir davon. Wir könnten von dem Äpfel auf dem Markt kaufen, wir könnten zusammen mit dem eine Party feiern. Wir könnten alles Mögliche mit dem machen. Und der wäre uns in vielen Dingen wahrscheinlich weit überlegen. In vielen Bereichen. Aufgrund seiner Kenntnisse wäre er uns in vielen Bereichen überlegen. Und trotzdem, man sieht sofort, der würde nie eine wissenschaftliche Theorie verstehen können. Der wäre nie dazu in der Lage, einen Besinnungsaufsatz zu schreiben. Eine Erörterung zu schreiben. Der könnte eine komplizierte Instruktion nicht verstehen. Nicht? Man sieht etwas, was ich bezeichnen würde als die gemeinsame Existenz von geistiger Nähe und Fremdheit. Der ist uns ja einerseits ganz nah und er ist uns gleichzeitig ganz fern. Na, das ist ja kein Exot. Es handelt sich nicht um ein niedrigeres Lebewesen, sondern es ist ein Mensch im Vollsinne, der im Vollsinne sprechen und denken kann und der im Vollsinne auch handeln kann. Und trotzdem müssen wir feststellen, dass, obwohl er vielleicht aufgrund seiner Erkenntnisse und Erfahrung viele Dinge besser kann als wir, ihm trotzdem eine Ebene des Menschseins versagt ist. Er kann bestimmte Dinge einfach nicht, die mit abstraktem Denken verbunden sind. Alles das, was mit abstraktem Denken verbunden ist, kann er nicht. Und da ist er uns also ganz fremd. Und das ist genau das, was wir von der Entwicklungspsychologie nämlich erwarten würden. Von der Entwicklungspsychologie würden wir erwarten, dass sie uns Unterschiede zwischen Menschen benennt, die einerseits fein zu sein scheinen und andererseits gravierend. Wer nicht die Entwicklungspsychologie kennt, kommt in den Sozialwissenschaften nach meiner Auffassung nicht weit. Weil er nämlich immer den Fehler macht, Unterschiede zwischen Kulturen und Unterschiede zwischen Menschen entweder zu überschätzen oder zu unterschätzen. Die meisten Sozialwissenschaftler würden das ja alles in einen Topf schmeißen. Die würden sagen, ach, guck mal hier, der sagt hier, Jeder Ort hat seine eigenen Tiere. Wenn es Weiße sind, dann sind sie alle weiß. Ja, der ist so schlau wie ich. Da ist kein Unterschied. Ja, und so wird dann alles konfundiert, alles wird zusammengeschmissen. Ja, alle Menschen haben Magie. Ne? Ich trete auch manchmal auf einem Rathausplatz, passe ich auf, dass ich nicht auf die Rillen zwischen den Platten trete. Passe auch immer auf, man bin auch abergläubisch. Bringen die eben ihre Blutopfer.
Denken ist schon ein operationales Denken, nämlich ein Denken auf der Stufe der konkreten Operation. Man kann also an diesen Antworten feststellen, dass dieses Individuum nicht zu logischen Klassifikationen befähigt. Es kann aber unterschiedliche Tierarten nicht in gemeinsame Klasse zusammenfassen. Klassifikationen sind konkrete Operationen. Das heißt, diese Person, trotz 38 Jahre alt, denkt präoperational und versteht Wörter nicht als Begriffe. Und es ist nicht dazu in der Lage, völlig unterschiedliche Individualstrukturen so zusammenzufassen, dass man noch Gemeinsamkeiten feststellen kann. Wenn ich eine Gemeinsamkeit zwischen einem Huhn und einem Hund feststelle, was mache ich dann? Ich abstrahiere. Nicht? Ich abstrahiere gemeinsame Merkmale von unterschiedlichen Lebewesen und fasse diese gemeinsamen Merkmale in eine Klasse zusammen. Da sieht man, diese Person kann nicht abstrakt denken. Sie kann nicht abstrakt denken und sie kann nicht in Klassifikation denken. Deswegen denken sie präoperational. Und Kinder antworten genauso. Die Kinder sagen ganz genauso, Huhn und Hund, da gibt es keine Gemeinsamkeit. Man kann zwar auffallende Ähnlichkeiten feststellen, aber man kann nicht unauffällige Gemeinsamkeiten feststellen. Das ist typisch für Kinder. Bis zum 10. Lebensjahr, auch in unserer Kultur. Und gucken Sie mal hier, wie der jetzt antwortet. Das ist, er antwortet nicht in einer logischen Weise, sondern er liefert eine Beschreibung. Er beschreibt also etwas, orientiert an ausschließlich individuellen Merkmalen, können Sie mit zwei Worten bestimmen, was ein Baum ist, mit zwei Worten kann man sagen Apfelbaum, Pappel. Ja? Also er zählt einfach unterschiedliche Bäume auf, verweigert aber die logische Problemstellung. Er beschreibt wieder, wie etwas funktioniert. Das ist auch typisch für Kinder. Kinder und Analphabeten beschreiben also die Vorgänge, erläutern diese Vorgänge, aber sie liefern keine Definition, keine Abstrakta, keine generellen Merkmale, keine Zusammenfassung, sondern Beschreibung von Abläufen. Das ist wieder typisch für ein konkretes Denken. Ein konkretes Denken manifestiert sich in Beschreibungen, man beschreibt die Dinge. Man kann auch verschiedene nachfragen, es ändert nichts an dieser Art der geistigen Orientierung. Ich liefere in der nächsten Woche noch mal einige Beispiele. Jetzt geht es nur darum festzustellen, man kann die Entwicklungspsychologie kognitiver Strukturen als eine allgemeine Handlungstheorie nutzen für die Rekonstruktion der Kulturgeschichte der Menschheit. Man kann mit ihr einen Blick tun in den Kopf von Menschen vorindustrieller Gesellschaften und gleichzeitig erklären, wie die moderne Gesellschaft entstanden ist, als eine Fortentwicklung der geistigen Strukturen. Und genau das hat die klassische Soziologie eigentlich immer angenommen, aber sie hätte nicht die empirischen Möglichkeiten, das nachzuweisen. Das ist die erste empirische Möglichkeit, das erste empirische Verfahren, mit dem man eigentlich nachweisen kann, dass die klassische Soziologie mit ihren Annahmen recht hatte. Bis zur nächsten Woche.